Gut, ich meinte, dass Arbeitgeber und Beschäftigte das Gegenteil möchten, ist traditionell so. Da brauchst du dann vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität, auch von Seiten der Arbeitgeber.
Die sind doch alle faul und wollen nur 10 Stunden arbeiten, aber für 40 bezahlt werden. Auf die angebliche Arbeitsmoral der Generation Z zu schimpfen, ist ja gerade im Trend. Aber auch die Älteren beschweren sich immer mehr über schlechte Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung. Und das, obwohl gerade alle vom Fachkräftemangel sprechen. Nehmen wir doch mal ein bisschen Feuer aus der Diskussion und schauen wir uns gemeinsam an, wie es auf dem Arbeitsmarkt gerade wirklich aussieht. Ich bin Chris.
Und mein Name ist Nicole und damit willkommen bei Frohes Schaffen, dem Karriere-Podcast der MainPost. Wir sprechen in jeder Episode mit verschiedenen Gästen über kontroverse Themen rund um die Arbeit. Und heute sitzt bei uns im Studio Mario Bosler. Hallo Mario.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Mario ist Arbeitsmarktforscher an der Uni Würzburg und wir sprechen heute mit ihm über die Situation am Arbeitsmarkt und das natürlich bezogen auf junge Menschen.
Alle reden über den Fachkräftemangel und die Forderungen der Generation Z. Kann ich heute also wirklich fordern, was ich will, einfach weil die Firmen so verzweifelt nach neuen Leuten suchen?
Naja, also ich denke, das Argument ist jetzt ein bisschen zu weit gegriffen. Was aber tatsächlich der Fall ist, dass die Situation sich für die Beschäftigten am Arbeitsmarkt geändert hat. Also man muss nicht mehr alles in Kauf nehmen, um einen Job zu finden, sondern es geht schon auch darum, dass man jetzt eine höhere Verhandlungsmacht hat als Beschäftigter gegenüber den Arbeitgebern und so durchaus dann eben auch ein bisschen mehr verhandeln kann.
Genau, und das ist ja auch auf den Fachkräftemangel zurückzuführen. Und wir würden jetzt gerne erstmal von dir wissen, wann spricht man überhaupt von Fachkräftemangel? Was ist das denn?
Naja, das ist eine gute Frage, weil der Fachkräftemangel ist jetzt ein semantischer Ausdruck. Der Begriff hat jetzt keine innere Bedeutung. Also wir als Arbeitsmarktforscher vergleichen dann immer die Anzahl an Stellen, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ist, und vergleichen die mit den Arbeitssuchenden. Und wenn jetzt sehr viele Stellen gibt und sehr wenige Arbeitssuchende, dann ist der Arbeitsmarkt relativ angespannt. Ob dann Fachkräftemangel oder ein Engpass oder wie auch immer vorliegt, kann man daraus noch nicht direkt ablesen. Aber es zeigt dann eben, in welche Entwicklung der Arbeitsmarkt geht. Also hin von weniger Stellen und vielen Arbeitssuchenden zu einer Situation, wo wir jetzt eben mittlerweile relativ viel offene Stellen haben, die auf weniger Arbeitssuchende treffen.
Gibt es da Bereiche, in denen du schon von einem Mangel sprechen würdest?
Naja, spätestens dann, wenn eben mehr Arbeitskräfte gesucht werden, also wenn es mehr vakante Stellen gibt als Arbeitssuchende, als Arbeitslose, die sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Also dann wäre eben das Verhältnis größer 1. Und wir haben jetzt beobachtet, dass Anfang des letzten Jahrzehnts, also so 2010, dieses Verhältnis noch bei 0,17 lag. Das heißt, mehr als 5 Arbeitssuchende trafen auf eine offene Stelle. Das heißt, mehr als 5 Personen haben um eine Stelle konkurriert. Das Verhältnis ist jetzt 0,56 und das heißt, auf eine arbeitslose Person kommen eben nur noch 0,56 Stellen zu. Das heißt, pro Vakanz 2 Arbeitssuchende. Das heißt, es konkurrieren nicht mehr nur noch 5 Personen um eine Arbeitsstelle, sondern nur noch 2. Das heißt, die Konkurrenz zwischen den Beschäftigten hat abgenommen und sie haben jetzt eine höhere Verhandlungsmacht, wenn sie dann eben auch mal in einem Job sind, weil der Arbeitgeber muss ja dann auch erstmal wieder eine neue Person finden.
Prinzipiell gibt es also immer noch mehr Arbeitssuchende als offene Stellen.
Das ist korrekt und deswegen, wenn man den Mangel so definiert, dass es mehr Stellen gibt pro Arbeitssuchende, dann können wir aktuell noch nicht von einem Mangel sprechen. Die Frage ist dann so ein bisschen, was ist das Optimum und wo sind eigentlich die Arbeitssuchenden pro offenen Stellen? Oft sind die nicht da, wo sie gebraucht werden. Es gibt da regionale Diskrepanzen, qualifikatorische Diskrepanzen. Oft werden Beschäftigte gesucht in Bereichen, in denen sie nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also es ist ja bekannt, dass die Arbeitslosigkeit unter niedrig qualifizierten Personengruppen relativ höher ist. Das heißt, dort ist die Zahl der Arbeitssuchenden noch relativ hoch. Aber es gibt eben auch Bereiche am Arbeitsmarkt, wo es nicht mehr so viele Personen pro offene Stelle gibt.
Welche Branchen wären das denn, wo man jetzt wirklich von einem eklatanten Mangel vielleicht auch sprechen kann?
Naja, also dieser IT-Bereich, da schaut es schon so aus, dass es relativ viele offene Stellen gibt und relativ weniger Bewerber. In dem Bereich sehen wir, dass immer mehr Homeoffice gemacht wird oder auch mehr Homeoffice gemacht werden kann. Und das ist natürlich eine Errungenschaft für die Beschäftigten in diesen Berufen, die sich dann im Prinzip durch den Fachkräftebedarf herauskristallisiert hat. Also es ist nicht mehr so, dass man dann als ITler alles in Kauf nehmen muss, sondern man kann auch fordern, dass man einen Großteil seiner Tätigkeit von zu Hause machen darf.
Und was sind so die Folgen vom Fachkräftemangel jetzt auch vielleicht aus einer Perspektive, wenn ich einen gesicherten Job habe und selbst nicht davon betroffen bin?
Ja, das ist eine gute Frage. Also als Ökonom würde ich jetzt eigentlich sagen, wenn man dann eben weniger Arbeitskräfte hat auf dem Markt, haben die eine höhere Verhandlungsmacht. Das heißt, man würde eigentlich erwarten, dass die Löhne in diesem Bereich anziehen müssen. Eben weil die Verhandlungsmacht höher ist, kann ich einen höheren Lohn fordern und damit müsste das Lohnniveau stärker steigen. Das ist allerdings was, was wir nur in geringem Ausmaß in den letzten Jahren sehen. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das so? Es könnte sein, dass der Fachkräftemangel einfach noch nicht hoch genug ist. Also erst wenn die Entwicklung sich weiterführt, ziehen dann die Löhne an. Oder eben, es gibt halt bestimmte Bedingungen am Markt, die dazu führen, dass die Beschäftigten noch nicht einen höheren Lohn erhalten. Das ist beispielsweise Marktmacht der Arbeitgeber. Arbeitgeber haben oft eine Marktmacht, weil sie in einer monopsonistischen oder monopolistischen Stellung sind und können deswegen die Löhne drücken. Und das ist natürlich ein Phänomen, das weit verbreitet ist. Es gibt da bekannte Beispiele für, wo eben Beschäftigte ausgenutzt werden und wurden. Und das sind dann eben Bereiche, wo dann eben auch weniger stark von einem Fachkräftemangel profitiert wird.
Wenn wir jetzt bei dem Lohnniveau sind, wo stehen wir denn da überhaupt im Vergleich vielleicht mit anderen europäischen Staaten? Also ist unser Lohnniveau unterdurchschnittlich oder sind wir da in einem Mittelmaß?
Naja, also der Vergleich über Länder hinweg ist relativ schwierig. Aber was man schon sieht, dass in den 90ern und 2000er Jahre die Löhne nur in sehr geringem Ausmaß gestiegen sind. Also wir hatten eine reale Lohnstagnation, das heißt real bereinigt um Preise sind die Löhne kaum gestiegen. Aber dann eben im letzten Jahrzehnt zwischen 2011 und 2019 sind die Löhne relativ stärker angestiegen. Also das war dann ein Zeitraum, wo man dann schon Lohnzuwächse beobachtet hat und wo die Beschäftigten immer mehr dann eben von dem Arbeitsumfeld und den Arbeitsbedingungen profitiert haben. Und das ist natürlich schon was, wo sich dann die aktuelle Entwicklung positiv auswirkt. Aber ja, diese Entwicklung wurde jetzt natürlich wieder konterkariert durch die hohen Inflationsraten in den letzten 2 Jahren, die sicherlich durch andere Bedingungen hervorgerufen wurden. Aber ein Großteil dieser Lohnsteigerung ist jetzt natürlich wieder futsch.
Worauf ich hinaus wollte, ist, ob Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern vom Lohnniveau überhaupt attraktiv ist für Fachkräfte oder ob Sie sagen, dadurch, dass die Löhne so stagnieren, da ist auch kein Anreiz gegeben, dass man hierher kommt und sein Know-how einbringt oder dass man als Fachkraft im eigenen Land bleibt und nicht vielleicht ins Ausland abwandert.
Ja, also die Konkurrenz um Fachkräfte zwischen Ländern ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil wenn wir dem Fachkräftebedarf entgegenwirken wollen, müssen wir natürlich was tun, um mehr Fachkräfte ins Land zu holen. Da gibt es unterschiedliche Stellschrauben und Zuwanderung von Fachkräften ist sicherlich ein Punkt. Ich denke, dass Deutschland da nicht unattraktiv ist, aber es gibt natürlich gewisse Bedingungen wie sprachliche Barrieren, die es verhindern, dass Fachkräfte massenhaft nach Deutschland kommen. Es gibt da andere Länder wie beispielsweise Kanada, die es da wesentlich einfacher haben. Es wird häufig dann eben über Migrationspolitik geredet oder Punktesysteme, wie sie in Kanada existieren. Aber es gibt dann eben auch einfache Erklärungen wie Sprachbarrieren, die dann eben verhindern, dass eine Person nach Deutschland kommt und dann eher nach Kanada einwandert, wo die wirtschaftlichen Bedingungen jetzt relativ ähnlich sind.
Wir haben jetzt davon gesprochen, dass immer noch sozusagen mehr Arbeitssuchende hier sind, als es Stellen gibt. Und gleichzeitig wird ja häufig gesagt, Deutschland braucht mehr Migration. Also ich glaube, die Zahlen, die schwanken so ein bisschen zwischen 500.000 und 1,5 Millionen pro Jahr, die gefordert werden, müssten nach Deutschland zuziehen. Widerspricht sich das dann nicht?
Nee, das widerspricht sich nicht. Also es wandern ja auch immer wieder Personen ab. Das heißt, es wir benötigen eine Zuwanderung in Höhe von mehreren hunderttausend Personen, weil auch immer wieder Personen zurückwandern. Das heißt, um unseren Arbeitskräftebedarf konstant zu halten, benötigen wir ungefähr eine Nettozuwanderung von 400.000 Personen in Deutschland. Und die suchen natürlich hier dann nach Arbeit und sind demnach Arbeitssuchende. Und damit reduziert sich wieder die Anspannung auf dem Arbeitsmarkt und wir würden dieser Fachkräfteproblematik entgegenwirken.
Also wir haben jetzt viel über die Folgen des Fachkräftemangels gesprochen. Jetzt wollen wir ein bisschen auf die Ursachen oder auf die Vorbedingungen zu sprechen kommen. Weil wir sehen ja nicht nur, dass auf dem Arbeitsmarkt viel von Fachkräftemangel gesprochen wird, sondern auch bei den Ausbildungsplätzen. In Deutschland bleiben seit vielen Jahren immer mehr Ausbildungsplätze frei. Woran liegt das?
Also zunächst mal kann ich deine Aussage bestätigen. Also wir sehen im Vergleich zu den Jahren vor Corona einen Einbruch bei den abgeschlossenen Ausbildungsstellen um etwa 8%. Und die Zahl hat sich nicht erholt jetzt im Nachgang der Corona-Pandemie. Und das ist schon interessant, wenn nicht besorgniserregend. Und es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze, woran das liegt. Also immer mehr junge Personen fangen an zu studieren. Es ist so, dass die Passgenauigkeit, genau wie auf dem Erwachsenenarbeitsmarkt, relativ gering ist, insbesondere bei den Auszubildenden. Das heißt, wir haben zwar viele junge Personen, die keine Ausbildung haben, aber die finden offensichtlich nicht zu den Stellen, die angeboten werden.
Weil du jetzt das Studium ja schon angesprochen hast, ist natürlich so, das haben wir auch festgestellt bei uns selber, wenn wir unsere Klassenkameraden anschauen oder ehemaligen Mitschüler, dass schon die Hälfte mittlerweile studieren geht. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass je nach Studium sich auch da immer mehr schwer tun, noch einen Job zu finden und es sich teilweise auch finanziell nicht mehr lohnt, weil wer studiert, braucht ja dann vielleicht schon ein höheres Einkommen, um die Zeit, die man im Studium verbracht hat, auch ein bisschen auszugleichen. Ist es nicht so, dass sich da vielleicht schon wieder die Prioritäten ändern sollten, dass wir jetzt schon zu viele Studierende an sich haben und wir da auch ein bisschen in eine falsche Richtung gesteuert haben? Weil das war ja mal der Wunsch der Politik, dass mehr Studenten da sind oder mehr Menschen studieren.
Gut, ich denke, steuern kann man da ja auch nur in gewissem Maße. Also jeder darf natürlich der Ausbildung nachgehen, die er selbst wünscht. Und was sich natürlich gezeigt hat im Laufe der letzten Jahrzehnte ist, dass man im Durchschnitt mit einem Studienabschluss doch ein höheres Einkommen erzielen kann. Und es ist so, dass Deutschland, wir sind ein ressourcenarmes Land, das heißt, mit einem sehr hohen Bildungsniveau fahren wir schon auch als Land besser. Das heißt, wir sind schon auch bestrebt, ein höheres Bildungsniveau zu erlangen. Jetzt ist natürlich ein Studienabschluss nicht die adäquate Ausbildung für jeden Beruf. Also insbesondere, wenn wir jetzt zum Beispiel ans Handwerk denken. Das Handwerk ist ein traditioneller Ausbildungsberuf. Wir haben eine Arbeitskräfteknappheit im Handwerk und das sind natürlich dann Stellen auf unserem Arbeitsmarkt und insbesondere auf dem Ausbildungsmarkt, wo wir eben dann doch eine relativ besorgniserregende Entwicklung beobachten, weil irgendjemand muss dann die Handwerkstätigkeit ja später auch durchführen.
Ich glaube, in Deutschland ist man ja meist doch ganz zufrieden mit sich selbst und vielleicht auch ein bisschen stolz auf das Bildungssystem hier, gerade mit diesem Ausbildungssystem, wo man ja auch international immer mitwirbt. Wenn wir jetzt drüber sprechen, würdest du sagen, Deutschland ist da noch irgendwie eine Vorbildfunktion?
In gewisser Weise sicherlich schon. Die Frage ist, muss es die breite Mehrheit sein, die einem Ausbildungsberuf nachgeht, oder kann die Mehrheit nicht auch einen Studienabschluss haben? Und da denke ich, wir sollten weiterhin zweigleisig fahren. Und es gibt da natürlich auch einen Anpassungsbedarf auf Seiten der Ausbildung. Also die Ausbildung, wie sie in Deutschland traditionell war, ist relativ wenig flexibel. Das heißt, kann man zum Beispiel im Anschluss an eine Ausbildung noch einen Studienabschluss draufsetzen? Oder müsste man beim Studium wieder ganz von neu anfangen? Und diese Flexibilität sehe ich in unserem System aktuell nicht so gegeben. Und das ist schon was, wo man vielleicht ansetzen müsste und wo wir doch dann immer an unseren traditionellen Stärken festhalten, obwohl wir vielleicht auch mal was Neues ausprobieren müssten.
Wir haben jetzt schon die Flexibilität als ein Kriterium angesprochen. Was wäre denn noch nötig, wenn man jetzt sozusagen auf den Arbeitsmarkt guckt, um das deutsche Bildungssystem wieder zukunftsfähiger zu machen?
Naja, also wir sehen schon, dass wir es uns leisten, dass 16% der Schulabsolventen mit dem 35. Lebensjahr noch keinen Ausbildungsabschluss hat. Und das ist schon was für ein fortschrittliches Land, was man sich eigentlich nicht leisten sollte. Und wo sollte man da politisch ansetzen? Naja, was wir jetzt auch in den Daten sehen, ist, dass die Teilnahme an Berufsvorbereitungskursen und so weiter, also das, was wir als Übergang in den Ausbildungsmarkt traditionell sehen, ist etwas eingebrochen. Das heißt, immer weniger junge Menschen nehmen an diesen Übergangskursen teil. Oft gehen sie dann wahrscheinlich schlechter bezahlten Mindestlohnjobs nach stattdessen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo wir die Ausbildung dann auch wieder attraktiv machen müssen, über ein attraktiveres Ausbildungsangebot, über ein flexibleres Ausbildungsangebot und über ein besseres Übergangssystem, was dann eben diejenigen, die keine Ausbildung hat, wieder zurück auf den Ausbildungsmarkt bringt.
Was meinst du jetzt mit Übergangskursen in Bezug auf die Ausbildung?
Das sind Berufsvorbereitungskurse, Berufsvorbereitungsprogramme, die in der Regel von der Bundesagentur für Arbeit angeboten werden oder anderen Institutionen, die eben die jungen Personen auffängt eigentlich, die traditionell keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und eben dann auch keinen anderen Job gefunden haben. Die finden heute aber auf dem Arbeitsmarkt dann andere Jobs, wahrscheinlich Mindestlohnjobs, und kommen dann aber nicht mehr wieder zurück auf den Ausbildungsmarkt. Die bleiben dann in ihren Gelegenheitsjobs hängen, werden aber faktisch nicht auf eine Berufsausbildung vorbereitet, wie es traditionell der Fall war. Traditionell war es so, dass wenn man keinen Ausbildungsplatz gefunden hat in einem Jahr, dann ist man eben für ein Übergangsjahr in solche Berufsvorbereitungskurse gegangen und hat es dann in dem Folgejahr dann nochmal probiert. Mit einer vielleicht besseren Strategie der eigenen Bewerbung eben auf dem Ausbildungsmarkt.
Aber wie erklärst du dir das, dass da auch von Seiten des Arbeitsamtes vielleicht, was ja auch staatlich ist, da nicht mehr Kapazität reingesteckt wird, bei einem Fachkräftemangel junge Menschen dann nicht in so Minijobs vielleicht zu bringen oder wirklich ja auf die Stellen zu bekommen, wo die Leute gebraucht werden?
Ja, also es ist sicherlich dann der Fall, dass da die Arbeitsagentur auch Handlungsbedarf hat. Und ich glaube, die Bundesagentur für Arbeit sieht auch diesen Handlungsbedarf. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Erwartungen von den Personen und den Arbeitgebern in gewisser Weise ein bisschen auseinanderklafft. Also Arbeitgeber haben bestimmte Erwartungen an junge Personen und junge Personen wollen sich halt selbst verwirklichen und wollen eben auch einen attraktiven Beruf nachgehen mit guten Arbeitsbedingungen. Und diese traditionellen Ausbildungsberufe haben natürlich ein sehr traditionelles Berufsbild mit fixen Arbeitszeiten, mit gewissen Anforderungen an einen Schulabschluss. Und da brauchst du dann vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität auch von Seiten der Arbeitgeber, dass man vielleicht auch akzeptiert, jemanden zu nehmen, der eben nicht so einen guten Schulabschluss hat, nicht so gute Noten, den man dann aber vielleicht als Auszubildenden hat, um ihn für die Zukunft eben dann für sich zu gewinnen.
Und in der Ausbildung wird ja auch traditionell schlecht gezahlt.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Auch dem versucht man entgegenzuwirken. Es gibt jetzt seit 2020 die Mindestauszubildendenvergütung. Die wurde 2020 eingeführt, aber erst nur im ersten Lehrjahr. Das heißt, sie kommt jetzt gerade erst im letzten Lehrjahr an. Und damit will man natürlich die Ausbildungsberufe zukunftsfähiger machen. Die Frage ist so ein bisschen, warum haben die Arbeitgeber nicht schon ohnehin besser bezahlt? Also wieso kommen sie nicht selbst auf die Idee, eine höhere Auszubildendenvergütung zu zahlen? Und das ist eben eine Frage, die sich die Arbeitgeber dann eben auch selbst stellen müssen.
Wir sind jetzt auch gerade an einem guten Punkt. Wir haben nämlich auch mit einem Kollegen darüber gesprochen, was junge Menschen beim Berufseinstieg erwarten und was sie fordern. Das wird ja auch innerhalb der Gesellschaft breit diskutiert. Und Marius, der mit uns ebenfalls an dem Podcast arbeitet, der hat sich in den letzten Monaten immer mal wieder mit dem Thema beruflich beschäftigt und hat mit vielen Leuten gesprochen, die gerade am Anfang ihrer Ausbildung sind oder kurz davor stehen, in den Beruf zu starten. Und wir haben ihn mal gefragt, welchen Eindruck er bei den Gesprächen bekommen hat und wie er das einordnet.
Ja, also da muss ich zuallererst natürlich mal sagen, dass es keineswegs repräsentativ ist oder so. Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, aber es sind natürlich alles immer subjektive Ansichten gewesen und die waren auch extrem unterschiedlich. Also es hat schon extrem oft so das Thema Flexibilität eine Rolle gespielt. Also wir haben viel über die Vier-Tage-Woche gesprochen oder auch über Homeoffice. Allerdings kommt es halt auch immer sehr drauf an, mit wem man da spricht. Also ich habe zum Beispiel auch mit Uhrenmachern gesprochen und für die war jetzt Homeoffice weniger ein Thema als für die ITler oder so. Und das wünschen die sich auch alle, da wo es halt geht, aber es ist auch den Leuten bewusst, also das sagen die auch immer wieder, dass es nicht unbedingt in jeder Branche geht und gerade, dass du vielleicht die Vier-Tage-Woche nicht flächendeckend umsetzen kannst. Was man eben so kennt aus der öffentlichen Debatte, so dass es heute halt kein Arbeitgebermarkt mehr ist, sondern ein Arbeitnehmermarkt, das ist schon bei den Leuten angekommen, das sagen die auch alle, dass sich das extrem verändert hat. Viele haben über die Großelterngeneration gesprochen, gerade irgendwie in der Nachkriegsgeneration oder so, da hattest du halt eben keine Wahl. Da musstest du halt arbeiten, dass du nicht verhungerst. Und da hast du hart gearbeitet und viel gearbeitet. Und da konntest du dir halt auch keinen Job aussuchen. Du bist da irgendwie untergekommen, wo du halt untergekommen bist. Und das ist halt heute ganz klar anders. Und deswegen sagen viele auch, ja, du kannst dir heute eher aussuchen, was du machst. Und deswegen nimmst du dir diese Freiheit. Und nicht nur die jungen Leute selbst sagen das, also auch auch in den Kommentaren haben viele ältere Leserinnen und Leser kommentiert und auch Verständnis geäußert und gesagt, sie finden es gut, dass die jungen Leute sich heute nicht mehr ausbeuten lassen, weil sie es eben nicht mehr müssen und dass sie darauf achten.
Kann man sagen, dass das auch gut zusammenfasst, wie gerade so die Stimmung bei den Jungen ist oder die Forderungen, die so im Raum stehen? Oder entdeckt man dann in der Forschung doch, dass da noch ganz andere Aspekte eine wichtige Rolle spielen?
Ich finde das eigentlich sehr schön, also ein sehr schönes Beispiel, weil auch die Beschäftigten in Deutschland waren jetzt viele Jahre relativ träge. Also in der Forschung hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die Personen auf dem Arbeitsmarkt gar nicht ihre Outside-Options kennen. Also sie wissen gar nicht, wo sie noch arbeiten könnten, was ja so ein bisschen dem traditionellen Bild entspricht, das er uns gerade gezeigt hat. Und in den USA ist es beispielsweise ganz anders. Da wechselt man auch mal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit den Arbeitgeber und nimmt ein Risiko in Kauf, weil man den neuen Arbeitgeber ja noch nicht kennt, aber man hat dafür dann eben höhere Lohnzuwächse. Und in Deutschland war es halt jetzt lange so, dass Personen auf Lohnzuwächse verzichtet haben zugunsten ihres gewohnten sicheren Hafens, also zugunsten ihres Jobs, den sie schon hatten. Und das führt natürlich dann dazu, dass diese Lohnzuwächse nicht ins Spiel kommen, weil nur wenn man bereit ist, auch den Arbeitgeber häufiger mal zu wechseln, macht man natürlich einen Lohnsprung. Also es zeigt sich in der Forschung, dass für einen deutlicheren Lohnsprung es schon auch notwendig ist, den Arbeitgeber zu wechseln.
In den Ausführungen von Marius haben wir jetzt auch viel über so einen Generationenaustausch gehört. Also, dass die Älteren sagen, wir können euch ein bisschen verstehen. Die Jüngeren sagen, okay, wir sehen, unter welchen Bedingungen die Älteren die letzten Jahre und Jahrzehnte gearbeitet haben und vielleicht haben wir da nicht mehr so Lust drauf. Wie siehst du das? Weil häufig wird ja auch gesagt, wir sind jetzt so die erste Generation, die es nicht mehr besser haben wird als die der Eltern. Ist da was dran?
Also ich glaube an das Argument nicht. Also wir werden weiterhin einen wirtschaftlichen Fortschritt haben, den wir auch in den letzten Jahren hatten. Also mir wird da zu viel schwarz gemalt in unserem Land. Wir haben technologischen Fortschritt. Wir haben heute ein besseres Internet als vor 20 Jahren. Junge Menschen laufen mit Smartphones rum. Das gab es vor 30 Jahren nicht. Und all diese Dinge sind ein gesellschaftlicher Fortschritt, den wird es auch in der Zukunft geben. Das heißt, wir werden uns in der Zukunft bessere Produkte leisten können und irgendwie einen technologischen Fortschritt erleben, genau wie wir es auch in der Vergangenheit getan haben. Aber wir werden eben auch dafür weiterarbeiten müssen.
Also ich höre, dass dieses uns geht's schlechter als der vorherigen Generation immer in Bezug vor allem darauf, dass junge Menschen sich ja jetzt nicht mehr leisten können, ein Haus zu bauen, wie vielleicht die eigenen Eltern. Wohnen ja generell so ein Fakt ist, wo immer teurer wurde. Und das natürlich auch für die Älteren so ein Antrieb war, beruflich vielleicht mehr zu ertragen, als jetzt vielleicht junge Menschen, die ja keinen Kredit abzuzahlen haben. Wenn wir jetzt mal das anschauen, stimmt das Argument dann
Es gibt sicherlich Teilbereiche, wo das stimmt. Genau was du jetzt angesprochen hast, der Wohnungsmarkt, der Markt für Eigentum, da spielt es natürlich eine Rolle. Aber es liegt eben daran, dass auch in dem Bereich eben die Preise sehr stark angestiegen sind in den letzten 20 Jahren. Und was noch dazu kommt, die jungen Leute, die zieht es natürlich in die Stadt. Die zieht es dahin, wo was los ist. Es gibt eine immer stärkere Polarisierung, was dieses Stadt-Land-Gefälle da angeht. Einerseits in Bezug auf die Preise, aber ich denke auch politisch. Und das ist sicherlich eine Herausforderung unserer Zeit. Ja, aber es heißt noch lange nicht, dass es uns heute schlechter geht. Nur weil wir heute nicht mehr die Häuslebauer sind wie vor 50 Jahren. Ja.
Aber würdest du dann auch sagen, dass ja die Forderungen nach sehr hohen Lohnerhöhungen, nach Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich, dass sowas dann unrealistisch ist, wenn du gleichzeitig sagst, ja, eigentlich geht es uns doch immer noch gut?
Ja, Lohnerhöhungen können wir durchaus fordern, wenn es die Bedingungen hergeben. Und wenn eben die Zahl der Arbeitskräfte auf dem Markt knapp sind, dann kann ich durchaus einen höheren Lohn fordern oder ich bin eben bereit, eben zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln, der mir einen höheren Lohn zahlt. Das sehe ich durchaus in Ordnung. Wo ich schon ein bisschen skeptisch bin, ist eben die Arbeitszeitreduktion auf eine Viertageswoche, weil das wirkt dem Fachkräftebedarf, den wir zu Beginn diskutiert haben, entgegen. Also wir können nicht einerseits darüber sprechen, dass uns die Arbeitskräfte fehlen und andererseits wollen wir weniger arbeiten. Wer soll dann die Arbeit machen?
Also würdest du auch jetzt gerade, es ist ja vor allem die GDL, die fordert es ja sehr stark jetzt im aktuellen Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, dass die Arbeitszeit reduziert wird, würdest du das jetzt eher kritisch sehen und sagen, das ist nicht der richtige Weg, was dort gerade gemacht wird?
Ja, gesamtgesellschaftlich ist das sicherlich nicht der richtige Weg. Ich denke, wenn es um Arbeitsbedingungen geht, da können sich die Beschäftigten schon auch mehr erstreiten. Die Frage ist ja auch so ein bisschen das nach dem selbstbestimmten Arbeiten und dass Personen vielleicht sich selbst die Arbeitszeit einteilen wollen und nicht mehr starr von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags arbeiten wollen. Und das ist dann schon ein Punkt, wo ich denke, dass da gibt es Spielraum. Und da gibt es auch Spielraum zugunsten der Beschäftigten, dass die sich dann durchaus erstreiten können, ein bisschen mehr Flexibilität. Aber das heißt aber nicht, dass wir uns, glaube ich, als gesellschaftlich leisten sollten, jetzt die Arbeitszeit massiv zu reduzieren. Oder beziehungsweise, wir können es vielleicht schon reduzieren, aber dann können wir nicht erwarten, dass wir immer noch den gleichen Lohn am Ende des Monats haben, also dass wir das gleiche Einkommen haben.
Viele Arbeitgeber wollen dem ja einen Schritt entgegenkommen und sagen, ja, 4-Tage-Woche, alles klar, bleibst halt den Freitag daheim, aber die 40-Stunden-Woche, die bleibt dann bestehen oder die Vollzeitarbeit zumindest. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse darüber, wie viel Arbeitszeit am Tag noch Sinn macht, also sowohl vom psychischen Haushalt als auch von der Arbeitsproduktivität?
Naja, also in Deutschland haben wir da eine ganz klare Regelung und die lautet 10 Stunden am Arbeitstag. Das ist eine gesetzliche Festlegung in Bezug auf die Arbeitszeit. Es gibt da sicherlich Ausnahmen im Bereitschaftsdienst, beispielsweise bei Ärzten, aber ansonsten ist 10 Stunden das Maximum, was gesetzlich zulässig ist. Die Frage ist, ob man das nicht ausweichen könnte. Also wenn die Beschäftigten das wollen und die Arbeitgeber auch, spricht aus meiner Sicht erstmal nichts dagegen. Wieso sollte man was verbieten, wo beide Seiten erstmal dafür sind? Und dann denke ich, ist das schon ein Weg, der gangbar ist. Man muss natürlich aufpassen, dass dann nicht die Beschäftigten ausgenutzt werden und dauerhaft immer zu 10 Stunden arbeiten müssen. Das kann nicht dann der Weg sein, den wir gehen wollen, sondern wir müssen dahin gehen, dass eben diese Flexibilität von beiden Seiten akzeptiert ist. Und dann sind solche Modelle, denke ich, auch in Ordnung. Also es spricht nichts dagegen, dass jetzt dann die Produktivität geringer wäre oder so.
Ich habe noch eine Frage, weil wir jetzt so oft darüber gesprochen haben, was ja die junge Generation fordert, aber was jetzt so ein bisschen die Arbeitgeber bereit sind auch zu machen. Und da meintest du ja jetzt auch schon, dass die Löhne aktuell ja noch nicht angehoben werden oder auch diese 4-Tage-Woche gibt es ja auch viele Betriebe, die das ablehnen. Wie ist denn deine Prognose? Wird es da jetzt starke Veränderungen in den nächsten Jahren geben? Weil ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass so die junge Generation und die Arbeitgeber sich nicht einigen können, weil beide genau das Gegenteil irgendwie möchten.
Gut, ich meinte, dass Arbeitgeber und Beschäftigte das Gegenteil möchten, ist traditionell so. Also Arbeitgeber wollten schon immer einen möglichst geringen Lohn zahlen und Beschäftigte haben schon immer dafür gekämpft, einen höheren Lohn zu erhalten. Was jetzt die aktuelle Situation angeht, da würde ich schon sagen, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt, die jetzt eben durch die Rahmenbedingungen mit dem Krieg in der Ukraine, mit der hohen Inflation zusammenhängen. Also wir haben natürlich gerade erfahren, dass wir real, was unsere Kaufkraft angeht, einen negativen Schock erlitten haben. Also wir sind alle ein Stück weit ärmer mit dem gleichen nominalen Monatsgehalt, das wir schon vorher hatten. Und das müssen wir uns jetzt natürlich erstmal wieder zurückarbeiten. Und die Lohnentwicklung jetzt im Zuge der relativ hohen Inflation ist noch sehr verhalten. Ich bin da gespannt, was das aktuelle Jahr noch mit sich bringt, weil traditionell ist es ja so, dass Gewerkschaften immer daran interessiert sind, Inflationsausgleiche zu erlangen. Das heißt, dass die Beschäftigten auch für Preisanstiege kompensiert werden. Und da ist natürlich die Gefahr jetzt, kann das geleistet werden? Aber das ist so ein bisschen eine Frage, die ist abseits dessen, was durch den Fachkräftebedarf möglich ist, weil das war jetzt wirklich ein Schock, der durch andere Umstände entstanden ist. Es ist ja nicht der Fachkräftebedarf dran schuld, dass wir jetzt die Inflation hatten, sondern es haben andere Gründe dafür dazu geführt, dass wir jetzt eben real diesen Einkommensschock hatten zur Inflation. Und das ist natürlich gerade dieses aktuelle Thema, wie schaffen wir es, dass wir da wieder zurückkommen zu dem Stand, was wir jetzt 2019 hatten vor der Pandemie und vor der Zeit der hohen Inflation.
Also wenn du sagst, die Leute sind jetzt alle ein Stück weit ärmer geworden, gleichzeitig hat sich die Marktmacht so ein bisschen hin zu den Arbeitnehmern verschoben. Erwartest du jetzt so eine Phase der starken Gewerkschaften, der hohen Forderungen, der starken Tarifkonflikte, der Streikbereitschaft auch?
Ja, traditionell wäre das vorstellbar gewesen. Nur leider ist es aktuell so, dass die Mitgliedszahlen bei den Gewerkschaften auch mittlerweile sehr gering sind. Also die Gewerkschaften sind nicht mehr so stark, wie sie vielleicht vor 40, 50 Jahren waren. Und deswegen bin ich gespannt, was jetzt passieren wird. Weil wenn die Gewerkschaften dann nicht neue Stärke erlangen, dann ist natürlich dieses ganze sozialpartnerschaftliche System, in dem Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände über Löhne verhandeln, so ein bisschen in Gefahr. Und das ist natürlich auch ein System, was wir über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg, für Deutschland gut geheißen haben.
Zum Abschluss würde mich jetzt nochmal interessieren, haben wir denn jetzt in Deutschland tatsächlich einen Fachkräftemangel oder ist es ganz oft so ein bisschen der erste Gustus von Firmen, wenn sie Stellen nicht besetzt bekommen, direkt zu sagen, ja, Fachkräftemangel?
Ja, es ist sicherlich so, dass Firmen da auch schnell am Klagen sind, aber auch die tatsächlichen Bedingungen haben eben gezeigt, dass es immer mehr Stellen gibt auf immer weniger Bewerber. Und da würde ich schon sagen, dass es eine zunehmende Anspannung am Arbeitsmarkt zumindest gibt. Und die lässt sich eben durch die Daten decken. Die Frage ist jetzt die, ob die sich dann auch in höhere Löhne ummünzen wird in den nächsten Jahren oder ob es einfach ein Phänomen bleibt, was wir eben jetzt beobachtet haben und vielleicht durch andere politische Maßnahmen bekämpfen können, zum Beispiel Zuwanderung, höhere Erwerbstätigkeit von Frauen, stärkere Erwerbstätigkeit von Älteren, diese Dinge eben.
Vielen Dank, Mario, dass du hier warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke euch auch.
Und auch danke an euch fürs Zuhören. Und ihr könnt uns natürlich wie immer gerne schreiben mit eurem Feedback oder auch mit eigenen Geschichten. Also wie seht ihr das Thema? Mit welcher Einstellung blickt ihr auf eure Zukunft? Was hattet ihr bisher für Konflikte, vielleicht mit älteren Generationen, was die Eltern über euch sagen oder die Verwandten, aber auch mit den Chefs oder in Bewerbungsgesprächen? Schreibt uns gerne eine kurze Nachricht an podcast@meinpost.de und wir kommen dann gemeinsam ins Gespräch.
Genau, und vergesst natürlich nicht, unsere Show zu abonnieren und sie vielleicht auch euren Freundinnen und Freunden zu empfehlen. Und damit bis zum nächsten Mal und frohes Schaffen.
Frohes Schaffen.